Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute Abend ganz herzlich hier in den Räumen der Bibliothek des Konservatismus willkommen heißen. Ich freue mich, dass Sie heute Abend den Weg zu uns gefunden haben, zu unserer Buchvorstellung von und mit Günter Schold zum Thema literarische Musterung, warum wir Kohlhaas, Don Quixote und andere Klassiker neu lesen müssen. Ich begrüße natürlich auch den Referenten des heutigen Abends, Herrn Professor Schold, der eigens den Weg aus Saarbrücken auf sich genommen hat, um hier heute Abend zu uns sprechen zu können. Herzlichen Dank dafür. In der Beschreibung des Buches heißt es unter anderem: Der ehemalige Saarbrücker Germanistikprofessor las für sein Buch gut 30 Texte gegen den Mainstream neu. Von Aesop über Brecht und Zuckmayer bis hin zu García Márquez. Las gegen den Mainstream neu. Das heißt so viel wie gegen die leitende Auslegung von großen Werken der Weltliteratur. Und ich denke, es ist besonders wichtig, dass wir als Konservative uns nicht auf Nebenschauplätze abdrängen lassen, auf Sondertraditionen, auf Sondertexte. Das heißt, na gut, die haben da ihrs, aber wir, der Mainstream, wir haben etwas anderes. Nein, umgekehrt wird ein Schuh draus. Gerade die Konservativen sind die, die ein Anrecht haben darauf, sich immer wieder auf die klassischen, auf die großen Traditionsströme zu beziehen, auf die großen Texte der abendländischen Literatur. Und mich hat, lieber Herr Professor Schold, Ihr Thema gleich angesprochen, weil wir gewissermaßen parallel zurzeit hier in der Bibliothek was ganz Ähnliches machen. Wir machen eine Seminarreihe mit Professor Andreas Kinniging aus den Niederlanden. Da geht es im Grunde darum, nicht die literarische, sondern die geistesgeschichtliche, die philosophische Tradition wieder und zurückzugewinnen. Und ich denke, das ist für uns Konservative ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen und uns immer wieder um die klassischen Traditionen bemühen. Ich darf noch zu Professor Schold einige biografische Angaben machen. Professor Schold wurde geboren 1946. Er studierte Germanistik, Geschichte, Theaterwissenschaft und später Jura an der Universität des Saarlandes. Im Jahre 1976 erfolgte seine Promotion. Nach dem Staatsexamen war er von 1975 bis 1985 Lehrer an verschiedenen Schulen. Im Jahre 1992 habilitierte er sich mit der Arbeit Autoren über Hitler, deutschsprachige Schriftsteller 1919 bis 1945 und ihr Bild vom Führer. Von 1990 bis 1996 arbeitete Schold am Landesinstitut für Pädagogik und Medien in Saarbrücken-Duttweiler und leitete von 1996 bis 2011 das Literaturarchiv Saarlorlux Elsass. 1998 wurde er zum außerordentlichen Professor ernannt. Zahlreiche Buchveröffentlichungen hat er vorgelegt, unter anderem 2011 das konservative Prinzip. Lieber Professor Schold, ich freue mich, dass Sie heute Abend bei uns sind und bitte Sie nunmehr ums Wort.
Oh, das muss ich vom Gardemaß, das wäre was für Friedrich Wilhelm I. gewesen. Mir reicht es nicht ganz. Lass mich jetzt was runterbrechen. Ich weiß nicht, werde ich verstanden so? Gut, prima. Ja, meine... So, das scheint jetzt ideal justiert zu sein. Prima. Ja, schönen Dank, Herr... Da steht er, Wenske. Die freundlichen Einführungsworte, selbstverständlich, genau darum geht es, die Tradition nicht einfach abzugeben. Das ist mir aus dem Herzen gesprochen. Ja, ansonsten, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, mal wieder in Berlin sprechen zu können. Das ist ja nicht ganz einfach. Auch hier, insbesondere hier, würde ich sogar sagen, gibt es ja zahllose wehrhafte Demokraten, sekundiert durch Antifanten und ähnliche Spezies, die sich sozusagen um unser politisch und moralisches Seelenheil ganz besonders bemühen. Und insofern ist das nicht ganz einfach. Es ist kein Pflaster für alternative Referenten. Ich erinnere mich, das letzte Mal war das vor etwa 4 Jahren. Da ging es um den Ersten Weltkrieg. Auch da ist es ganz wichtig, dass nur eine einzige Meinung vertreten werden kann. Auch hier habe ich dann schon mal gesprochen über einen kleinen Umweg. Zunächst mal sollten wir im Charlottenburger Logenhaus sozusagen Vorträge halten können. Aber da gab es dann Gott sei Dank noch die Zivilgesellschaft, die sozusagen uns alle vor dem Schlimmsten bewahrt hat. Und dann hat sich hier die konservative Bibliothek sozusagen als eine Heimstatt für diejenigen, die woanders vertrieben werden, ausgezeichnet. Und auch deshalb freue ich mich, mal wieder hier sein zu dürfen. Also, der folgende Vortrag, schon angedeutet, enthält Kostproben aus meinem letzten Buch über 31 Klassiker der Weltliteratur. Ich zeige darin, wie brandaktuell viele vor langem geschriebene Texte sind, wenn man sie einmal neu und politisch liest. Der zeitliche Abstand lässt uns vieles sogar klarer erkennen. So erleben wir aktuelle Probleme als Teilmenge von im Weltenlauf schon dutzendfach in unterschiedlichen Kostümen durchgespielte Szenarien. Gleichs Michael Kohlhaas oder Molières Menschenfeind etwa stehen für Tausende, denen im Prinzip Ähnliches widerfährt. Ibsens Konflikt zwischen Masse und Einzelmensch in seinem Volksfeind oder Ionescos Nashörner spielen Ursituationen von Außenseitern. Auch Inquisition, wie sie Brechts Galilei veranschaulicht, ist eine zeitübergreifende Einrichtung, die sich bei uns gegenwärtig zivilgesellschaftlich drapiert. Man wird lediglich nicht mehr buchstäblich verbrannt. Dafür erduldet man bürgerlichen Rufmord, wird im Netz besudelt, als Redner boykottiert oder ausgeladen, auch mal körperlich attackiert. Im Buch habe ich es am Beispiel unserer Zeithistoriker veranschaulicht, die ein unerwünschtes Geschichtsbild verkünden. Ernst Nolte gehörte zu den bekanntesten. Inzwischen habe ich mein Buch ein halbes Dutzend Mal vorgestellt, mit immer wechselnden Aspekten bzw. Akzenten. Ein Schwerpunkt lag zum Beispiel auf literarischen Warnutopien, die bedrückend gegenwärtig wirken. Zum Beispiel Aldous Huxleys Brave New World. Sie präsentiert uns eine synthetische Konsumwelt und Spaßindustrie als neoliberale sanfte Variante einer Wohlstandstyrannei. In George Orwells 1984 wiederum atmen wir jene totalitäre Stickluft, die uns auch heute bedroht. Denn es bedarf leider keiner Elektrofolter oder tödlicher Rattenkäfige wie im Roman, um die veröffentlichte Meinung in vielen wichtigen Fragen gleichzuschalten. Auch in unserer auch in unseren halbtotalitären Verhältnissen finden sich zahllose an Orwell gemahnte Praktiken heutiger Gesinnungslenker, darunter öffentlich gefördertes Spitzelwesen, Neusprechgebote und aktuelle Spielarten einer Gedankenpolizei. Ich nenne exemplarisch nur das Netzwerkdurchsuchungsgesetz unseres leider aus dem Saarland stammenden Justizminister Maas als Wahrheitsministerium anno 2017. Ja, man muss das so sagen. Aber ich war früher mal Lokalpatriot. Das gibt sich in der letzten Zeit. Andere Schwerpunkte bei Buchvorstellungen lagen auf dem Widerstandspotenzial vieler Texte. Von Sartres Die Fliegen bis Kleists Michael Kohlhaas. Speziell vor AfD-Lern habe ich am Beispiel von Kafkas Prozess oder Aesops Fabel vom Lamm und Wolf Wirkungsweisen der Einschüchterung veranschaulicht. Nun zu heute. An diesem spezifischen Ort lag es nahe, den Konservativismus als Gesichtspunkt zu betonen. Dessen Begriffsbedeutung will ich durch Beispiele konkretisieren, die sich als Sozial- und Politmodelle lesen. Lassen Sie mich dabei das Pferd vom Schwanz aufzäumen und zunächst lediglich den Typ eines Scheinkonservativen schildern. In seinem Habitus des bloßen Raffens oder der ängstlichen, aber vergeblichen bürgerlichen Besitzstandswahrung gleicht er eher einer konservativen Karikatur. Wenn es ernst wird, schwadroniert er, statt Stehvermögen zu zeigen, vor Gewalt und knickt dann schnellstens ein vor pseudoliberalen oder sozialistischem Gelaber. Ein solcher gut situierter Schwätzer steht im Mittelpunkt von Max Frischs Drama Biedermann und die Brandstifter. Darin ermöglicht die Titelfigur die Katastrophe, weil sich sein Widerstand bestenfalls in anfänglichen Verbalradikalismen erschöpft. Danach ist er nicht manns genug, Brandstiftern, die schon bald als solche erkennbar sind, sein Haus zu verbieten. Ein Zirkusringer ist der Erste, der sich nicht abweisen lässt, indem er erst effektvoll die soziale Mitleidskarte spielt, später einschüchternd seine Körperkräfte erwähnt. Ungefragt zieht der andere nach. Biedermann wird bange, aber verdrängt die Gefahr und biedert sich an. Heißt ja auch so. Auch als seine Neubewohner Benzin unterm Dach lagern, wagt er keine Konfrontation und betäubt sich mit Schlaftabletten. Den Besuch der Polizei nutzt er nicht. Stattdessen sucht er die ungebetenen Gäste durch ein Verbrüderungsmahl zu bestechen, das aber das Verhängnis nicht aufhält. Er sieht sich sogar genötigt, Streichhölzer zur Katastrophe beizusteuern. Wenig später fliegen ihm die Trümmer seiner Villa um die Ohren und die ganze Stadt lodert lichterloh. Zuvor erschien noch ein Dr. Phil als Weltverbesserer, ich zitiere, der das von ihm mit verursachte Desaster erst wahrnimmt, als es zu spät ist. Frisch dachte 1958 bei Abfassung des Stücks an andere politische Brandstifter, aber natürlich taugt sein Sozialmodell auch als Bedrohungsdiagnose der Masseneinwanderung. Immigrationsgesellschaften sind schließlich Konfliktgesellschaften, wie noch die einstige Ausländerbeauftragte Schmalz-Jakobsen wusste. Doch bei uns prügelt man lieber auf Überbringer schlechter Nachrichten wie Sarrazin oder Buschkowski ein nach der Devise: Besser nicht reden von kaputten Schulen, Paralleljustiz, Jugendgangs oder Terrorismusimporten. Dabei haben sich nicht wenige Städte oder Stadtteile bereits in Krisengebiete verwandelt, mit einem unerklärten Vorbürgerkrieg. Und in Paris, London, Brüssel, Nizza, Stockholm oder auch Berlin sieht sich die Brandmetaphorik des Dramas fast buchstäblich beglaubigt. Natürlich sind Fremde nicht schlechthin Terroristen. Und nicht alles muss enden wie bei Frisch. Jeder Verständige kennt aber auch die Bedeutung übereinstimmender Kultur- respektive Religionsstandards. Und er weiß, dass hier keine Grundsatz-, sondern eine Quantitätsfrage vorliegt, dass erst die Überdosis Medizin in Gift verwandelt. Annäherung braucht Zeit, keine schnelle Überwältigung als Bevölkerungsaustausch. Wer dies missachtet, handelt als Ideologe, der Katastrophen leichtfertig in Kauf nimmt. Vor allem aber darf ein Fundamentalsatz nicht vergessen werden. Dies ist mein Haus. Hier bestimme ich, wem ich Eingang gewähre und Menschlichkeit zeige. Stattdessen steuert vielfach das schlechte historische Gewissen der Weißen unsere Reaktionen und bietet sich bei zahlreichen Biederleuten unserer Tage zur Ausbeutung trefflich an. Das bedrückend Provozierende des Stücks liegt in der schonungslosen Veranschaulichung jener Unheilsspirale, geformt aus instrumentalisierter Schuld, universalistischen Menschlichkeitsforderungen, Anpassung und bewusstseinsdeformierende, angstgesteuerte Realitätsverweigerung. Statt zu handeln, bemäntelt Biedermann seine Feigheit und schwatzt von notwendiger Vertrauenskultur. Was vom Chor kommentiert wird, ich zitiere: Blinder als blind ist der Ängstliche, zitternd vor Hoffnung, es sei nicht das Böse, freundlich empfängt er's, wehrlos, ach müde der Angst, hoffend das Beste, bis es zu spät ist. Ah ja. Nach dem, was Konservativismus gewiss nicht ist, folgt jetzt ein erster Versuch, dem Begriff Kontur zu geben. Ich übergehe dabei historische Verortungen dieser politischen Bewegung, insbesondere als Reaktion auf die Französische Revolution. Gegenwartsbezogen scheint mir konservativ sinnvoll definiert als eine seit Jahrhunderten gültige politische Haltung auf der Basis eines realistischen Menschenbilds, ohne wunschbestimmte Idealisierungen. Man misstraut utopischen Gesellschaftsexperimenten zugunsten einer konkreten, nüchternen Lagebestimmung. Konservative schätzen wirtschaftliche und institutionelle Stabilität und Verlässlichkeit. Sie leben Verantwortung in einer Solidargemeinschaft über die eigene Generation hinaus. Sie respektieren gewachsene Traditionen und Werte und sehen sich trotz mancher Tiefpunkt in der Kontinuität ihrer Geschichte. Gleichwohl sind sie offen für notwendige Veränderungen. Also die Konservative haben bestimmt nichts dagegen, dass wir mittlerweile vor einer Operation die Pharmazien nutzen oder irgendetwas. Nicht, was schon damals so war, bestimmt ihr Handeln, sondern mit Rivarol zu sprechen, das, was immer gilt. Folgerichtig orientieren sie sich weniger an kurzfristigen Erfolgschancen als am grundsätzlich für richtig Erkannten. Sie bieten dem trügerischen Zeitgeist Paroli, wenn das Gemeinwohl partei- oder gesinnungspolitischen Vorgaben geopfert werden soll. Vor allem haben sie sich eine nicht lähmende, aber erfahrungsgesättigte Skepsis bewahrt. Insofern schrieb Christian Andersen ein geradezu idealtypisches konservatives Märchen. In ihm verkaufen Betrüger dem Kaiser angeblich so feine Wunderkleider, dass nur Amtstaugliche sie wahrnehmen können. In Wirklichkeit, wir kennen das, bestehen sie aus nichts. Doch das hindert Wichtigtuer und Nutznießer nicht daran, sie als modische Kostbarkeit zu preisen, vom Hofstaat bis fast zu allen Untertanen. Alle schreckt die Behauptung, nur intellektuell Erleuchtete seien in der Lage, diese Innovation zu würdigen. Als die heuchlerische Kollektivverdummung ihren Höhepunkt erreicht und der Kaiser nackt eine Prozession anführt, erweist sich einzig ein Kind noch als fähig, das Offensichtliche auszusprechen, aber hat ja gar nichts an. Der Kaiser selbst unterwirft sich entgegen besserer Ahnung der Unvernunft. Auch er glaubt es sich nicht leisten zu können, sein Expertenprestige aufs Spiel zu setzen. Und es spricht wenig dafür, dass unsere jetzigen Repräsentanten stets verstehen, was sie angeblich verantworten. Vielmehr orientieren sie sich häufig an einem lemminghaften Augen zu und durch, wie bei Andersen beschrieben. Zitat: Aber er hat ja gar nichts an, rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff den Kaiser, denn es schien ihm, sie hätten recht. Aber er dachte bei sich, nun muss ich die Prozession durchhalten. Und die Kammerherren gingen noch stolzer und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. Diese Szene stand mir unmittelbar vor Augen, als ich vom zehnminütigen Beifall hörte, der auf dem letzten CDU-Parteitag losbrach, auf Merkels Rede hin, die nichts als das Desaster ihrer Willkommenskultur, Politik bemäntelte. Kultur ist es wirklich nicht. Hier klatschten aktuelle Kammerherren, die gleichfalls bloß eine imaginäre Schleppe trugen. Doch wem entspricht im politischen Alltag das Kind? Es steht für den angeblich ungebildeten, in Wirklichkeit unverbildeten Teil des Volks, der sich durch Scheinautoritäten nicht mehr intellektuell verblöden, einschüchtern oder durch Machtgeilheit kaufen lässt. Durch Klartext gegen Hofstranzen erweist er sich als größte Gefahr für eine peinliche Talmi-Elite und ihr bewährtes Mittel, sich durch vielen unverständliche Renommiersprache ein nicht zu befragendes Expertentum zu erschleichen. Und so lesen wir etwa, ich mache jetzt mit anderen Bereichen, ein Magazin für Unternehmensanleihen, das Interview mit dem geschäftsführenden Gesellschafter der Eterna, ich zitiere: Wir arbeiten daran, den Free Cashflow mit einem weithin hohen Cash Conversion Rate signifikant zu erhöhen, indem wir EBITDA steigern, unser Working Capital Management fortlaufend verbessern. So sorgen unsere gute Performance am Point of Sale und die Omni-Channel-Strategie für die nötige Stabilität und Flexibilität. Wir bedienen Kunden im Wholesale Retail wie Online Externer, setzt auf Best Practice Standards. Mein Bekannter, selbst Wirtschaftsberater, also der scheut nicht vor einer englischen Vokabel zurück, und er kann auch Englisch. Mein Bekannter, der mich auf dieses Kauderwelsch hinwies, kommentiert das ironisch mit den Worten: Prima, so kann auch jeder englisch sprechende Chinese gleich Vertrauen fassen. Kommen wir zu Theodor Fontanes, Herr von Ribbeck, auf Ribbeck im Havelland, 1889. Auch das ist ein konservativer Text, insofern er für das Denken in Generationen und nicht in vier Jahreszyklen wirbt. Wir lesen darin von einem spendierfreudigen Gutsherrn, der die meist armen Kinder der Umgebung mit Birnen aus seinem Garten erfreut. Auch sorgt er dafür, dass diese liebenswerte Tradition über seinen Tod hinaus fortgeführt werden kann, durch die Verfügung, eine Birne ins Grab zu legen. Sie kennen das hoffentlich noch. Misstraut er doch seinem geizigen Sohn? Aus dieser Beigabe seiner Bestattung wächst, wie vorausgesehen, ein weiterer Obstbaum zur Freude der nach ihm lebenden Kinder. Und kommt ein Junge über den Kirchhof daher, so flüstert's im Baume, wisst ihr ne Bier? Und kommt ein Mädel, so flüstert's, lüt dirn, komm an Röwer, ich geff die ne Birn. So spendet Segen noch immer die Hand des Herrn Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Wunderbares Gedicht. Fontane, dieser wunderbare Preuße, verklärt weniger Ostelbien, als dass er durch Zeichnung vorbildlicher Gestalten an dessen Ethos mitwirkt. Preisen wir die sanfte Lektion gerade im Bewusstsein, wie unzeitgemäß fremd uns diese Haltung vielfach geworden ist. Denn selten hat eine Generation so ohne Not, wie sie etwa Kriegs- und Darstiegszeiten bedingen, eigensüchtig ihre Wohlstandsrechnung auf Kosten der Zukunft gemacht, hat durch falsche Gesellschaftspolitik Risiken vermehrt, Schulden angehäuft, Ressourcen vergeudet und sich Verpflichtungen ausgesetzt, die den Kindern und Enkeln noch übel aufstoßen werden. Man lebt mit einer Staatsverschuldung von fast 70% des Bruttoinlandsprodukts. Genau sind es, glaube ich, 65,7. Übrigens, interessanterweise, Italien ist es sogar 133 und in Frankreich, glaube ich, 197. Aber das ist wunderschön, wenn das alles in Eurobonds zusammengeführt wird, sodass auch wir dann unseren Standard erhöhen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das ist in der Tat ein niedriger Wert in Europa, 70%. Ja, also die durch solche Dinge, dann zudem durch eine familienfeindliche Grundhaltung, die demografische Pyramide auf den Kopf gestellt haben. Wie man sie jetzt wieder neu durch Einwanderungsschübe justieren will, ist ein weiteres Wabonk-Spiel. Anders Fontanes anschauliche Empfehlung am Beispiel des alten Ribbeck, der in Generationen plant und sie nicht nur rhetorisch Verantwortung trägt. Wir sind beim Thema Werte. Der Konservative verteidigt sie wie die sie tragenden Institutionen. Aber er braucht sie auch. Wo sie fragwürdig werden, bekommt er Orientierungsprobleme. Das zeigt Ernst Jüngers 1958 publizierter Science-Fiction-Roman Gläserne Bienen. Zum Inhalt. Für seinen riesigen Technologiekonzern braucht der geheimnisvolle Giacomo Zapparoni einen Mann fürs Grobe. Gesucht wird ein von Legalitätszweifeln unbehelligter Sicherheitschef, der abwanderungswillige Erfinder daran hindert, das Firmen-Know-how der Konkurrenz preiszugeben. Die Wahl fällt auf einen stellungslosen, vom Weltbürgerkrieg aus der Bahn gewordenen Rittmeister namens Richard, dessen wirtschaftliche Not Bedenklichkeiten zunächst zurückdrängt. Den kann man anscheinend gebrauchen. Wie Richard, von Zapparoni geprüft, erst verworfen und letztlich in anderer Funktion dann doch akzeptiert wird, bildet den Kern der Erzählung. Höhepunkt des geistigen Duells ist eine Entdeckung, die Richard Grauen einflößt und ihm den Eindruck vermittelt, Zeuge einer schamlos inhumanen Herausforderung zu sein. Die Figur des Rittmeisters, der sich in einer geschichtlichen Situation wähnt, wie die römische Welt vor der Schlacht von Actium, ist mit großem psychologischen Einfühlungsvermögen gezeichnet. Sein Profil erwächst aus dem Gegensatz zu seinen erfolgreicheren Ex-Kameraden aus der Kriegsschule. Sie verkörpern unterschiedliche Typen wie den entschlossenen Pragmatiker, den in allen Systemen brauchbaren, oder den Vertreter einer in alter Denkweise befangenen, etwas beschränkten Redlichkeit. Richard hingegen ist trotz technischer Spezialistenqualitäten ein seiner selbst unsicherer Charakter. Seine Wertvorstellungen entstammen einer früheren geordneten Welt. Ihren Zerfall hat er ebenso wenig verwunden wie die militärische Niederlage, die er als Fortsetzung früherer Demütigungen begreift. Zur gegenwärtigen Regierung, die mit den alten Normen und Loyalitäten gebrochen hat, hält er Distanz. Zitat: Es wurde Zeit, dass ich die fossilen Urteile ablegte. Neulich hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass meine Unterhaltung von Floskeln wimmelte wie alte Kameraden oder jemand am Portepee fassen. Das wirke komisch in unseren Tagen wie das Getue einer alten Jungfer, die sich auf abgestandenen Tugenden noch etwas einbildet. Doch dann erfolgt der weltanschauliche Konter des Erzählers, Zitat: Wenn alte Kameraden komisch wirkte, warum sollte man dann Worte wie Regierung noch ernst nehmen? Hatten diese Typen etwa das Recht gepachtet, nicht komisch zu sein? Richard kennzeichnen richtungsloses Treiben und beinahe Fatalismus ebenso wie Gewissensskrupel. Zitat: Damals begann ich mich mit Geschichte zu beschäftigen. Ich war neugierig, ob Ähnliches schon einmal geschehen sei. Unter den Charakteren ergriff mich der jüngere Cato, dem nicht die siegreiche, sondern die besiegte Sache gefiel. Auch Hektor und Hannibal, Indianer und Buren, Montezuma und Maximilian von Mexiko. Gewiss lag hier einer der Gründe meines Scheiterns. Unglück ist ansteckend. Desungeachtet müht Richard sich, mehr oder weniger vergeblich, alte Normen als karriereschädliche Hemmnisse abzulegen. Er will auch moralisch vom Pferd auf den Panzer umsteigen. In solcher täglichen Herausforderung dient er als Muster nicht zuletzt für das versprengte Häuflein gegenwärtiger Konservative, das diesen Begriff nicht zur unverbindlichen Lifestyle-Hülse hat verkommen lassen. Zeitweise Rettung erfährt er durch die Liebe seiner Frau, die ihn zu seinem Vorteil überschätzt. Das ist also generell schön bei Ehen. Und dadurch seelisch stützt. Das ist viel besser, als wenn sie ihn erkennt. Einzige Lektüre angesichts eines zerstörten Wertekanons bleibt, dass sein Menschentum nur wahrt, wer auch einmal bereit ist, aus dem Mechanismus des bloßen Funktionierens auszusteigen. Die symbolische Szene, in der Richard in reflexhaftem Ekel einen Mikroroboter zerschlägt, bestätigt ihn als ewigen Außenseiter und unangepassten Charakter. Gleichzeitig relativiert der Autor aber auch die vorbildliche Haltung, insofern er, der nicht brauchbare, auf andere Weise dann in vermittelter Position wieder tätig, kommt dann ins Archiv. In einer aus den Fugen geratenen Welt entkommt man ethischen Konfliktlaben eben allenfalls ansatzweise oder temporär. Ein gänzlich richtiges Leben im Falschen scheint unmöglich. Ein vergleichbar konservatives Dilemma präsentiert Josef Roths Exilroman »Die Kapuzinergruft«. Er erschien 1938 als Abgesang auf das untergegangene Habsburger Reich. Zwar bestimmt die kämpferische Verdammung des Tags anlässlich des sogenannten Anschlusses Roths Geschichtsbild wie seine einseitige Personenzeichnung. So wird Habsburgs Verfall ausschließlich den Deutsch-Österreichern angelastet und kaum anderen Volksteilen samt ihren Zentrifugalkräften. Aber vielleicht verdient heute an diesem Werk etwas ganz anderes Interesse, weniger historiografische Stimmigkeit als das tragische Lebensgefühl eines zu spät geborenen Orientierungslosen, dem am Ende nicht mal mehr die Tradition bleibt. Franz Ferdinand Trotters Schicksal heißt nämlich Epigone zu sein. Ja, das sollten wir nicht zusammen machen. Passive Repräsentationsfigur des Verfalls. Besonders nach Ende des Ersten Weltkriegs fällt Trotters Wert in Scherben. Hinzu kommt der finanzielle Ruin seiner Familie. Die Ehe mit einer wesensfremden Frau endet im Fiasko. Die konjunkturspekulative Kunstgewerblerin zieht es als Filmschauspielerin nach Hollywood. Und ausgerechnet Trotters standesbewusste Mutter verfällt einem Bankrotteur aus der Mark Brandenburg. Trotter selbst verliert nach dem sozialistischen Aufstand gegen Dollfuss den Kontakt zu den Zeitereisen. Es gibt auch einen anderen, aber erst der Anschluss weckt ihn wieder in die Gegenwart. Die Schlussszene zeigt ihn zusammen mit dem herrenlosen Hund eines geflohenen Juden vor der Kapuzinergruft der letzten Ruhestätte Franz Josefs, des Kaisers. Als überzeitliche Botschaft zeigt Trotters Geschichte eindrucksvoll, wie abrupt einem die scheinbar so vertraute eigene Epoche geistig und emotional abhanden kommen kann. Sie illustriert, wie kraftvoll und rücksichtslos der Mainstream so viel von dem wegzuschwemmen in der Lage ist, was so lange als unerschütterliche Basis galt: Staaten, Herrschaftsformen, Loyalitäten, Heimaten, Normen oder Sinngehalte. Der Roman demonstriert auch, welche verheerende Wirkung dieser Mentalitätssog auf konservative Menschen ausübt, denen es die geordnete Lebensgrundlage wegreißt oder die verpflichtenden Handlungsprämissen erschüttert. Roth sah die Ursachen dieser Misere im Mangel an Übernationalität. Heute könnte das Gegenteil der Fall sein. Aufmerksamkeit verdient auch Trotters Reaktion auf die einschneidenden Veränderungen. Ein Wechsel zwischen Abscheu, Trotz, Resignation und dem Versuch, sich gegenüber der Moderne zu panzern. Zitat: Ich bin kein Kind dieser Zeit. Nicht, dass ich sie nicht verstünde. Dies ist nur eine fromme Ausrede. Ich will einfach aus Bequemlichkeit nicht ausfällig oder gehässig werden. Also sage ich, dass ich das nicht verstehe, von dem ich sagen müsste, dass ich es hasse oder verachte. Ich bin feinhörig, aber spiele einen Schwerhörigen. Ich halte es für nobler, ein Gebrechen vorzutäuschen, als zuzugeben, dass ich vulgäre Geräusche vernommen habe. Doch diese Haltung erweist sich als untauglicher Schutz, als die Kräfte des Zeitgeistes den verbliebenen Nostalgikern oder schlicht Unangepassten die Daumenschrauben anziehen. Dann ist Schwerhörigkeit à la Trotter nicht das große Dilemma des Konservativen. Denn ist Schwerhörigkeit à la Trotter nicht das große Dilemma des Konservativismus? Jedenfalls hilft auch Anklammern an geliebte, aber machtlos gewordene Symbole wie die Kapuzinergruft nicht mehr gegen die Ratlosigkeit, was nun zu tun sei. Je nach persönlicher Einschätzung mag man in dieser Diagnose die Tragik des Unausweichlichen sehen oder die Formulierung einer schmerzlichen Einsicht, dass auch bei ungewissem Erfolg kämpfen muss, wer nicht will, dass andere über einen verfügen. Diese Bereitschaft zur Rebellion, die man sich ja nicht kurzschlüssig nur als blutige Militanz vorstellen sollte, zeigt die Achillesferse des Konservativen. Denn in seinem Staatsvertrauen wartet er meist allzu lange mit der Sezession. Der Aufkündigung der Loyalität angesichts eines heute postdemokratischen Unterdrückungssystems. Wie man, und zwar gerade aus Wertbewusstsein, auch anders handeln kann, zeigt etwa Sophokles Antigone, die um 442 vor Christus uraufgeführt wurde. Dieses gewaltige Theaterstück lässt sich zu einem jämmerlichen bundesrepublikanischen Politspektakel von 1985 in Beziehung setzen. In beiden Fällen geht es um den Umgang mit anrüchigen staatspolitisch unerwünschten Toten. Die dabei zum Ausdruck kommende Differenz im Ethos zwischen heute und der Epoche vor rund 2500 Jahrtausenden spricht nicht unbedingt für eine naive Geschichtsbetrachtung als Fortschrittsprojekt. In Sophokles' Tragödie befiehlt Thebens König Kreon bei Androhung der Todesstrafe, die Leiche des im Kampf gegen die eigene Polis gefallenen Polyneikes unbestattet den Tieren zum Fraß liegen zu lassen. Antigone verstößt gegen diese Anordnung und beerdigt ihren Bruder. Sie tut es aus Schwesterliebe und wegen des höherwertigen göttlichen Gebots der Familienpflicht. Kreon lässt sie daraufhin lebendig in ein Felsengrab einschließen und beschwört so eine Familientragödie herauf mit 3 Selbsttötungen am Schluss. Antigone, Kreons Sohn und Frau. Kreon, der durch die Prophezeiung des Sängers Teiresias und den Ratschlag des Chors schließlich umgestimmt wird, kommt zu spät, um die Katastrophe zu verhindern. Zurück bleibt ein dem Wahnsinn nahe völlig vereinsamter König. Zu den widerwärtigsten Politdiskussionen der jungen Geschichte gehört die Anti-Bitburg-Kampagne deutscher und internationaler Medien vom Mai 1985. Auf dem dortigen Friedhof hatte man eine Versöhnungsgeste zwischen Bundeskanzler Kohl und US-Präsident Reagan verabredet. Sie sollte auch den Zweiten Weltkrieg sozusagen emotional beendigen. Als Vorbild diente der Händedruck von Verdun zwischen Kohl und Mitterrand ein Jahr zuvor. Gegen die Anwendung des Modells auf den Zweiten Weltkrieg protestierten innenpolitische Gegner des Kanzlers, die diesem den öffentlich wirksamen Auftritt missgönnten, und jüdisch-amerikanische Interessenverbände, die argwöhnten, eine solche Demonstration guten Willens befördere schuldnivellierende deutsche Sehnsüchte nach Schlussstrich und Normalität. Als Stein des Anstoßes oder Vorwand galt, dass sich auf dem Soldatenfriedhof auch knapp 4 Dutzend Gräber gefallener, niederrangiger SS-Leute befanden. Just diese wurden von einer internationalen Medienmeute schnell ins Zentrum ihrer Berichterstattung gerückt, als sei es den beiden Staatsmännern darum gegangen, ausgerechnet ihre Taten zu rehabilitieren. Um die Empörung der Öffentlichkeit zu steigern, bedienten sich clevere US-Rechercheure auch verschiedener journalistischer Fouls, indem für ihre Bildreportagen auf den Gräbern nun plötzlich eigens platzierte Fähnchen mit SS-Insignien zu sehen waren, die es vorher dort nie gab. Man musste ja schließlich den Erregungsbereiten optisch etwas bieten. Von deutscher Seite wiederum produzierten sich einschlägige Wichtigtour der Nation von Jürgen Habermas, der die Entsorgung der Vergangenheit befürchtete, über Heinrich August Winkler, der die neue Normalität als Gespenst von Bitburg ausmachte, bis ausgerechnet Günter Grass, der von Kohlscher Geschichtsklitterung faselte, eine beispiellose Moralgroteske, deren Perversion durch das spätere Eingeständnis seiner SS-Mitgliedschaft noch monströser wirkt. Hätte doch gerade er darüber aufklären können, unter welchen Umständen häufig die Rekrutierung von blutjungem Kanonenfutter vonstatten ging. Jedenfalls war der innen- wie außenpolitische Druck auf die Staatsmänner enorm, die Veranstaltung abzusagen. Und es gehört zu den größten Charakterleistungen, besonders Reagans, dem standgehalten zu haben. Deswegen gibt es auch hier keine Straße danach. Obwohl sogar die überwiegende Mehrheit des Repräsentantenhauses dagegen votiert hat, also die wollte absagen. Von der Zeitgeschichte zurück zum Mythos und Theaterstück. An ihm interessiert hier nur der Konflikt zwischen Staatsräson und Sittengesetz. Dass Antigone nicht zögert, ihrem Bruder posthum zu helfen, wie sehr er sich auch vergangen haben mochte, macht ihren über Jahrhunderte währenden literarischen Ruhm aus. Dass dagegen eine pseudomoralische sogenannte Weltmeinung nach den unverblümten Worten des damaligen Regierungssprecher Bönisch offenbar eine Entnazifizierung der Friedhöfe verlangte, gereicht ihr eher zur Schande. Wir wollen in beiden Fällen Schuldfragen nicht ausklammern und Polyneikes oder manche der in Bitburg liegenden nicht etwa pauschal freisprechen. Über Tote nur Gutes zu reden, wie Solon empfahl, wird der Sache nicht gerecht. Wir müssen Gefallene nicht zwingend ehren, wenn zum Beispiel ihr Einsatz nicht ehrenvoll war. Aber wir sollten sie auch nicht zum Objekt retrospektiver Politspielchen machen. Mit ihrem frühen Tod wird schließlich vieles von dem gesühnt, was Einzelne überhaupt zu sühnen hatten bzw. vermochten. Jeder darüber hinausgehende instrumentalisierende Bestrafung lehrt, das Drama ist Hybris. Das spürt Antigone und das macht sie stark und fast überschießend rebellisch gegenüber Kreon. Denn dieser König ist ja keineswegs, wie man zuweilen lesen kann, ein klassischer Despot im Gegensatz zu Antigone als Personifikation reiner Menschlichkeit. Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da. Vielmehr erscheint er in seiner Ächtung des Polyneikes und der grausamen Bestrafung Antigones vor allem als Politiker, der von Spekulation auf öffentliche Wirkung seiner Handlungen getrieben ist. Die Härte seiner Urteile dient einer vergangenheitspolitischen Absicht, soll volkspädagogisch abschrecken. Er glaubt daher lange, sich um der Prophylaxe willen Nachgiebigkeit nicht leisten zu können. Er muss dann allerdings erfahren, dass er dadurch ein höheres Prinzip verletzt und gerade die Besten verloren hat, nämlich die mutigen und unabhängig Urteilenden eines Volks. Sophokles' Haltung, Teiresias und dem Chor in den Mund gelegt, ist eindeutig. Zitat: Tote nochmals zu morden, beziehungsweise übertragen, sie tagespolitisch auszubeuten, ist wenig ehrenvoll. Zitat: So weiche drum dem Toten, nach Ermordeten stich nicht. Gestorbene wiedermorden, welcher Ruhm. Das aktuelle Griechenland mag ein wenig außer Form geraten sein. Vom Antiken allerdings könnten wir noch eine Menge lernen. Voraussetzung zum sinnvollen Widerstand ist meist die Einsicht, wie die Offizialmoral inzwischen verkommen ist. Daran scheitert fast lebenslang selbst ein ehrsamer Charakter wie Miguel de Cervantes, Ritter von der traurigen Gestalt. Dennoch preise ich diesen zweibändigen Roman von 1605 und 15 mit dem Titel Der sinnreiche Junker Don Quixote von La Mancha als Urtext für Konservative. Erzählt aus der skeptischen Distanz eines gleichwohl respektvollen. Die Kernhandlung von einem, der Windmühlen als Riesen bekämpfte, ist weithin vertraut. Dennoch ein paar Stichworte. Der Spross verarmter Adliger ist durch übermäßige Lektüre realitätsfremder Ritterromane ganz wirr im Kopf geworden. So betätigt er sich als fahrender Ritter zum Lobe Gottes und seiner vermeintlichen Minneherrin Dulcinea, in Wirklichkeit einer ahnungslosen Bauernmagd. Er will sein Glück machen, Jungfrauen und Waisen beschützen, das war immer so, sowie Ruhm und Ehre gewinnen. Aus Altmaterial fertigt er sich Rüstung und Waffen. Als Streitross besteigt er die Schindmeere Rosinante. Knappe wird durch Aussicht auf einen Gouverneursposten verlockt, der wohlbeleibte, allem weltlichen, handfesten, zugeneigte Sancho Panza. Ein Schankwirt, den er für einen Burgherrn hält, schlägt ihn zum Ritter. Und in diesem Sinne närrischer Wirklichkeitsverkennung besteht er Abenteuer um Abenteuer, wobei er seine romantischen Irrtümer in der Regel mit Prügel, Gefängnis oder menschlichen Enttäuschungen bezahlt. So schwört er kurz vor Lebensende allem Ritterwesen ab. Die nackte Wiedergabe der Haupthandlung provoziert die Frage, provoziert Fragen, zumal ich mich mit der positiven Klassifizierung dieses Romans weit aus dem Fenster gelegen habe. Was ist konservativ an den Tagträumen eines Illusionisten, wo Konservative üblicherweise doch durch Utopieferne charakterisiert werden? Fraglos finden wir es beim Autor, insofern Cervantes mit dem Seziermesser von Ironie und Satire schonungslos bloßstellt, dass die romantisch verklärte Adelswelt zerbrochen ist, dass ihre Werte mehrheitlich nicht mehr gelebt werden und diejenigen ins Unglück stürzen, die dennoch weiter an sie glauben. Gehört doch die Forderung nach ungetrübter Lageerkenntnis stets zum Mark des konservativen Denkstils. Aber ich lobe den Roman nicht nur seines Verfassers, sondern auch seines Helden wegen. Denn auch der bzw. sein Ethos enthalten für mich Vorbildliches. Weiß Quixote doch als einer der Letzten noch genau, dass es etwas gab, was es zu bewahren gilt. Macht ihn doch sein Charakter untauglich dazu, verantwortungslos im Zeitstrom mitzuschwimmen. Ist er doch lieber ein verlachter Unzeitgemäßer als ein Massenmensch und Nutznießer des schlechten Neuen. Ja, dieser lächerliche Held sieht sich im Dienst und in der Pflicht, auch wenn ihm niemand dafür dankt. In diesem Sinne wird er zur zeitlosen, das heißt auch heutigen Epochenfigur. Seine Existenz realisiert sich im Balanceakt zwischen dem, was jeder Generation unstreitig an Neuem auferlegt und dem, was an ideellem Minimum unbedingt verteidigenswert ist. Die Antwort darauf darf uns nämlich nicht nur platte Vernunft geben, denn die tendiert angesichts heutiger Machtverhältnisse, Karrierechancen und vermeintlicher Lebensqualität zu Resignation und Anpassung. Das ist keine Frage. In Grundsatzfragen bedarf es als Ausgleich aber ebenso des Herzbluts eines Don Quixote und der Bereitschaft, notfalls die Narrenrolle anzunehmen. Ohnehin hebt diese sich dialektisch auf, wo eine ganze Gesellschaft offenbar närrisch geworden ist. Und just diese Vorstellung drängt sich nicht nur mir bei der täglichen Zeitungslektüre geradezu auf. Das Irrenhaus als Generalmetapher zum Verständnis unserer Epoche hilft mir bei der Verarbeitung des gängigen Pensums an Dummheit und Infamie. Gut, dann trinke ich mal einen. Wenn das hier ähnlich gesehen wird, leider nur mit sprudelndem Wasser. Sie wünschen Belege? Ich könnte tagelang aus meiner überbordenden Absurditätensammlung zitieren und beschränke mich auf spärlichste Beispiele, deren Irrsinn wenigstens noch einer Minderheit unserer Zeitgenossen auffällt. Vielleicht tut das ja nicht einmal mehr die statistische Notiz, dass 1996 bis 2003 die Bundesländer den sogenannten Krankenkassen ein Defizit von gut 250 Millionen für die Tötung von gut 800.000 Ungeborenen erstatteten. Denn was die überwältigende Mehrheit betrifft, gilt, was Michael Klonowski sarkastisch glossierte, ich zitiere, das Institut Allensbach hat Probanden eine Auswahl von mutmaßlichen gesellschaftlichen Normverstößen vorgelegt und gefragt, was man auf keinen Fall tun dürfe. Müll im Freien abladen fanden 72% unstatthaft, Steuerhinterziehung 50, Worte wie Neger oder Zigeuner 40, anzügliche Bemerkungen über Frauen 33%. Am wenigsten Anstoß erregte Abtreibung. Nur 13% waren der Meinung, dergleichen gehöre sich nicht. Freilich, wer im Freien abtriebe und die Föten daran herumliegen ließ, müsste wieder mit 70% Ablehnung rechnen. Wie harmlos putzig wirkt dagegen eine deutsche Ausbildungsschule, für die Unterricht wohl vor allem neckische Umarmung unserer Kleinen heißt. Und so verlangt man dort, dass Korrekturen nicht mehr mit roter Farbe angemerkt werden sollen, da dies Kinder traumatisiere. Ja, unter solcher Traumatisierung litt ich allerdings auch in der Jugend. Aber ich glaube, ich habe es überwunden. Andere Reformpädagoginnen banden Jungs beim gemeinsamen Fußball die Arme auf den Rücken, weil die Mädchen sonst nicht gewinnen können. Eine deutsche Universität wiederum schaltete die Behindertenauftragte ein, um in mehreren Sitzungen zu klären, ob Legasthenie bei der Germanistikstudentin vor der Leistungspflicht der Rechtschreibung befreit. Ich kenne den Fall, ich darf nichts darüber sagen. Weil wenn hier nochmals einige Gender-Verstiegenheiten ins Gedächtnis gerufen werden, so vor allem, weil die Öffentlichkeit darunter meist so etwas harmlos Diffuses versteht wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Da riskieren Studenten in Examensarbeiten Ablehnung oder Punktabzug, wenn sie nicht gendergerecht schreiben. Selbst wo Mediziner über die ausschließlich männliche Prostata behandeln. Also, die Bemerkung lasse ich jetzt. Dass in solchem Politklima eine Gleichstellungsbeauftragte gefeuert wurde, weil sie sich auch Anliegen von Männern annahm, versteht sich von selbst. Und wer erregt sich noch über Leipzigs Alma Mater, bei der erstmals alle Professoren auch als Professorinnen angesprochen werden dürfen? Von den putzigen Männlein, die aus welchen Gründen auch immer per Abstimmung den Schildbürgerstreich legitimierten, erwarte ich, dass sie sich demnächst als Dienstkleidung Kostüme vorschreiben lassen. Im Sommer am besten mit Minirock samt auf Staatskosten erfolgter Epilierung der nun unstatthaften Beinbehaarung. Bis zum Europäischen Gerichtshof schaffte es die Klage einer arbeitslosen, vorbestraften Rumänin ohne Deutschkenntnisse, die hier nie beschäftigt war, aber Anspruch auf Hartz IV erhob. Bis zum Europäischen Gerichtshof. Andere Entscheidungen blieben deutschen Gerichten erspart, denn geschmackloser Nationalmasochismus von Piratenmitgliedinnen, die in Dresden auf entblößten Busen Bomber Harris danken, interessieren offenbar nicht als Volksverhetzung. Vielleicht sollte man beide zur Sühne in ein Anti-Nazi-Kinderprogramm einspeisen, in dem man unsere Jüngsten schon zu KZ-Besuchen dirigiert. Als volkspädagogisch versierte Reiseführerin käme jene Braunschweiger Landtagsabgeordnete in Frage, die ihren wissenschaftlichen Dienst prüfen ließ, ob man Hitler nachträglich die deutsche Staatsangehörigkeit entziehen könne. Und soll man eigentlich noch kommentieren, dass in Deutschland auch jene Rundfunk- und Fernsehgebühren bezahlen müssen, die keine entsprechenden Geräte im Haushalt haben? 2 Monate Haft hat eine Thüringerin, die sich weigerte, schon verbüßt, ihr öffentlicher Druck für einen Aufschub sorgte. Sie habe weder Fernsehen noch Radio und halte den Rundfunkzwangsbeitrag für verfassungswidrig. Gleichzeitig ersparte eine sensible Richterin einem Afrikaner, der per Eisenstange 30 Autos beschädigte, die U-Haft. Ein anderer Asylbewerber aus Eritrea lebt weiter auf freiem Fuß, obwohl über 200 Strafanzeigen gegen ihn vorliegen. Justiz in Deutschland eben. Die EU-Kommissarin Viviane Reding forderte 2013 noch statistische Beweise für Armutswanderungen in ihrem bisherigen Kenntnis begründeten Zweifel, dass diese überhaupt im größeren Ausmaß in der EU gäbe. Dazu passt, dass unsere Politik migrationsbedingte soziale Ghettos ermöglicht, ungeachtet erwartbarer Folgen, wie etwa sexuelle Übergriffe, die es laut multikulturellen Idyllikern bestenfalls ausnahmsweise gibt. Und wo tatsächlich einmal Realitätspartikel in die durch Ideologie versiegelten Gehirne dringen, dürfen wir uns dann Lösungsvorschläge anhören, wie die eines natürlich protestantischen Geistlichen, der kostenlose Bordellbesuche für Asylbewerber vorschlägt. Er begründet diese von der Allgemeinheit zu finanzierenden Ausgaben mit der Klage eines Hartz-IV-Empfängers, der dasselbe beanspruchte. wie denn hierzulande eine Absurdität jeweils die nächste rechtfertigt. Genug davon und zurück zu den Quixotes vielleicht größtem Irrtum. Nimmt er doch die offiziell proklamierten Normen noch ernst und glaubt an etwas, das vornehmlich als Nebelwand zur Wahrung ganz anderer Interessen dient? Aber steht er denn diesbezüglich allein? Finden sich nicht ganze Völker in vergleichbarer Narrenrolle, solange sie sich über Jahrzehnte von ihrer Funktionselite in existenziellen Fragen ein X für ein U vormachen lassen, statt solche Rosttäuscher per Stimmzettel zum Teufel zu schicken? Für die politische Klasse hat solche Benebelung allerdings bezeichnende Grenzen. Denn sobald sie selbst betroffen sind, handeln sie pragmatisch und nach Eigeninteresse. Man ist EU-Apologet, aber sein eigenes Bankguthaben sichert man im Gegensatz zu ökonomischen Solidaritätsschwärmereien alternativ, zum Beispiel durch Edelmetall. Man verteidigt höhere Steuern eines ständig nach neuen Aufgabenfeldern fahndenden Staates, aber beschäftigt, wie ich genau weiß, regelmäßig Schwarzarbeiter. Man applaudiert selbst den abstrusesten Utopien egalitärer Bildungsreformen, aber die eigenen Kinder schickt man lieber ins herkömmliche Gymnasium und wenn möglich gar in private Eliteschulen. Und natürlich gilt dies verschärft für sogenannte bunte Wohnorte, die man schnellstens verlässt, wenn die eigenen Sprösslinge schulreif werden. Ich kenne genug in meiner Kanzlei. Oder glauben Sie, dass Gewerkschaftsdelegierte im Sinne der Arbeiterklasse bei ihren Tagungen jeweils die preisgünstigsten Hotels bewohnen? Wie oft werden Asylantenheime tatsächlich in Wohlstandsvierteln errichtet, die nicht selten von Grünen bewohnt sind, die prinzipiell mit der gesamten Welt solidarisch sind? Dafür kennt man zahlreiche Wohlhabende, die sich in der Öffentlichkeit für eine exzessive Aufnahme von Immigranten aussprechen, auch mal öffentlichkeitswirksam 100 Euro spenden, aber nicht einen dieser Philanthropen, der dafür zu Hause auch nur ein Zimmerchen auf eigene Kosten räumte, nicht zuletzt unsere hochdotierten Fernseh- und Talkshow-Moderatoren oder Brüsseler Spitzenverdiener könnten ganze Suiten dafür aufbringen. Aber Sozialkosten sind nun mal solche, die man, der Name sagt es offenbar, der Allgemeinheit aufbürdet. Solche gängige Schizophrenie des Linksredens und Rechtshandelns kennzeichnet Don Quixote gerade nicht. Wenn er sich einer Sache verschrieben hat, verfolgt er sie opferbereit wie Dostojewskis Idiot und nimmt persönliche Nachteile klaglos in Kauf. Denn der Wahrheit will er zum Sieg verhelfen, der Ehre und auch einer ethisch höheren Existenz, die seinem Leben erst den rechten Sinn verleiht. Dass dies in unserer Gesellschaft nicht zu haben ist, macht seine Tragik aus. Wir mögen darüber lächeln, doch Respekt verdient sein Ansatz allemal. Und dass er tatsächlich ernst macht, verdeutlicht unsere tägliche Doppelmoral. Fazit. Nicht zu früh vorhin, komm noch, 5 Minuten. Den Konservativen definiere ich nicht zuletzt über seinen Charakter. Im täglichen Umgang miteinander hat er sich zu bewähren, in der Grundsolidarität und nicht nur durch schöne Theorien. Insofern schließe ich meinen Vortrag mit dem Blick auf einen weiteren standhaften, gezeichnet in Gabriel García Márquez Roman »Der Oberst hat niemand, der ihm schreibt«. Der Autor ist zwar bekennender Sozialist und Freund Fidel Castros, aber Charakterfragen gelten parteiübergreifend. Jener Oberst und Titelheld präsentiert uns den wohl denkbar traurigsten Don Quixote. Nur seine Klappergestalt, sein nicht mehr standesgemäßes Äußeres und seine noble Haltung, mit der er Krankheiten, Demütigungen und Schicksalsschläge erträgt, weisen die Spur. Seit über 50 Jahren vertröstet man den ehemaligen Schatzmeister der Revolution im Bezirk Macondo hinsichtlich seiner Pension. Sein Sohn wurde beim Austeilen von Flugblättern durch Handlanger der Militärjunta erschossen. An ihn erinnert einzig ein Kampfhahn, dessen Futterkosten den völlig Verarmten zusätzlich belasten. Seine schwer asthmatische Frau drängt daher zu dessen Verkauf und an der Grenze zum Verhungern geht der Oberst schließlich darauf ein. Doch als er ihn dann im Trainingscamp kämpfen sieht, angefeuert von begeisterten Untergrundkameraden seines Sohnes, ändert er den Entschluss. Das tapfere Tier gilt ihm nun als Zeichen lebendiger Verbundenheit mit den aufbegehrenden Kräften, als Signal wieder erwachten Muts. Der Text endet mit der völlig verzweifelten Frage seiner Frau, was man denn in den verbleibenden Wochen bis zum ersehnten Wettkampfgewinn essen solle. Und der provozierenden Schlussfrage, Zitat, der Oberst hatte 75 Jahre seines Lebens Minute für Minute gebraucht, um diesen Augenblick zu erreichen. Er fühlte sich rein unbesiegbar in der Sekunde, als er antwortete, Scheiße. Das Buch ist ein unerbittliches, brutales, männliches Stück Literatur, das allerdings keine vorschnelle Parteinahme zugunsten eines der Ehepartner zulässt. Beide sind als tapfere Charaktere gezeichnet, die ihre gegensätzlichen Standpunkte zwischen Realismus und Idealismus mit nachvollziehbarer Berechtigung ausfechten. Doch den Schlussakzent setzt der Oberst als stellvertretender Hoffnungsträger, indem er seine politische und persönliche Niederlage nicht mehr als Ende aller Träume sieht und auch in scheinbar aussichtsloser Lage seinen Beitrag für eine lebenswertere Zukunft leistet. Natürlich lässt sich der Text auf heute übertragen, auf alternative Denker und Charaktere, die sich seit Jahrzehnten um Deutschland gesorgt und dafür bemerkenswerte Opfer gebracht haben. Auch sie haben von einem illoyalen Staat wenig zu erwarten. Im günstigsten Fall werden sie nicht persönlich behelligt von einer aggressiven Clique von Politikern, Mediengewaltigen oder angepassten Justizbeamten. Und natürlich verweigert man ihm, wo immer das geht, widerrechtlich öffentliche Darstellungsmöglichkeiten. Wie bei Gevatter Don Salvas, der seinen geschäftlich profitablen Frieden mit dem Bürgermeister gemacht hat und dem Oberst keine Wohltätigkeiten erweist, fehlen häufig großzügige Sponsoren. Denn nur sogenannte Liberale, gegen wirkliche, kein böses Wort, haben vielfach vergessen, dass bereits von ihrer Bezeichnung her der zentrale Auftrag darin besteht, die Freiheit zu schützen. Und bloß sogenannte Konservative definieren sich allzu oft vorwiegend über Stilmöbel oder exquisite Weltreisen. Ihre gespenstisch verkümmerte Existenz hat mich bereits 2011 im Kaplakenbändchen das konservative Prinzip zu scharfer Kritik veranlasst. Zitat, ein Typ, der persönlich konsequenzlos ausschließlich seinen Habitus pflegt, der nicht einmal zu kleinsten materiellen Opfern bereit, nur diffuse Sympathien für diejenigen empfindet, die als versprengte Outcasts ihren Kopf hinhalten und sein Traditionsbedürfnis durch Maßanzüge in Glenschick Dessins, venezianische Farbengläser oder Chateau Rothschild auslebt, ähnelt einem ausgebombten Herrenhaus, bei dem lediglich die Marmorfassade stehen blieb. Außenseitern droht zudem eine gefährdete Flanke. Man denke an den Ehestreit mit dem Vorwurf, man könne Haltung nicht essen. Denn einerseits honoriert die Gesellschaft die Unterwerfung mit Karrierechancen, andererseits behindert sie Oppositionelle in ihrem persönlichen und beruflichen Entfaltung, was manchen nahelegt, das Wohl der Familie über das der politischen Gemeinschaft zu stellen. Und dennoch gibt es Widerstand auch hier. Es gibt den Bruch mit jenem verhängnisvollen politmedialen Kartell, das uns alle in die Arme zeitgemäß kostümierter großer Brüder und Schwestern führen möchte. Es gibt sie jüngst erfreulicherweise sogar zahlreicher als in den vergangenen Jahrzehnten. All denen mag García Márquez Oberst, dieser fast kindliche Rebell, der eine saubere und gerechte Welt sucht, Flugblätter verteilt, stets Haltung zeigt, seiner Frau Schlimmstes zu ersparen trachtet, aber seine Hoffnung und Würde nicht begräbt, als Vorbild dienen. Solange er noch atme, schrieb Cicero, hoffe er. Auch der Oberst bleibt bereit, an die eine Chance zu glauben, die vielleicht doch noch kommt. Er und sein Kampfhahn sind nicht käuflich. Tun wir es ihm nach. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.